Oh, Kinderlein,
Hören Sie mal auf,
komm.
Herr Connor. Ich finde das
Was
schon wieder,
denn?
das ist wie jedes Jahr, ne? Haben Sie es mitbekommen?
Was denn?
Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Wir stehen schon wieder unter dem Hammer.
Ach, sagen Sie mal.
Doch.
Ach.
Ich reg mich jetzt eine Runde auf.
Ja, ich reg mich auf.
Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
Aufregungsstufe kurz festlegen, 1 bis 5. Wo sind wir? Bei 4?
Ich wollte 8 sagen eigentlich.
Also jetzt sagen Sie mal, was ist da genau?
Wie werden versteigert? Jedes Jahr, ihr kriegt das doch mit, ne? Wir suchen uns einen wunderschönen, guten Grund aus und einen Spendenplatz, wo wir super viel Geld hinspenden wollen. Und das ist eine total tolle Sache.
Ja.
Jetzt müsste man nur wissen, wo es wirklich hingeht. Erkläre ich euch das nächste Mal.
Ja.
Naja, auf jeden Fall. Nächste
in die Villa
Woche,
K, oder?
In die, ja, Villa und K. Die kümmert sich darum, dass ärmere Kinder auch endlich mal zum Beispiel in den Urlaub kommen oder so. Oder sich einfach mal Wünsche erfüllen können. So, super
eine
tolle
schöne
Sache.
Schöne
Sache.
Ja.
Und jedes Mal aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue werden wir verlost. Ja.
Kommt der Chef daher und sagt, so pass mal auf, wir versteigern mal wieder auf Hoffmann Kollmann dieses Jahr.
Und wir denken uns, wie unangenehm ist das, wenn da nur ein Fuffi bei rumkommt.
Was ist, wenn sich überhaupt jemand meldet?
Wenn uns gar keiner will.
Ich hätte lieber Markus Kafka kommt dann. Ja?
Ja.
Und dann können wir auch nichts machen.
Verdammt.
Ja.
Aber vielleicht, also wenn ihr so ein bisschen Taschengeld in der Hosentasche habt, dann macht's doch locker. Nächste Woche könnt ihr uns nämlich ersteigern. Ich glaube, bei mir in meiner Sendung im Netz am Mittwoch.
Das ist meine Sendung, oder sind Sie nicht da, glaube ich, oder?
Nee, ich bin noch da.
Sind Sie da?
Ja, Donnerstag, Freitag bin ich nicht da.
Ach so.
Am Mittwoch werden wir versteigert in meiner Sendung und dann... ja, unter 4.000 mache ich nichts.
Ja, wir haben uns überlegt, so konzeptmäßig haben wir gesagt, wir packen das mobile Sendestudio ein,
ja,
oder? Und könnten quasi dann von einem Firmen-Event senden oder von der Skipiste. Oder,
oh, gute Idee.
Ja.
Habt ihr eine Skipiste, dann meldet euch.
Oder wir könnten im Sommer von einem Badesee senden, wo jemand einen großen eigenen Kiosk hat zum Beispiel.
Ich würde auch aus dem Restaurant eines schwedischen Möbelhauses senden.
Tatsächlich? Würden Sie mit mir da drin noch übernachten? Ich habe das schon mal gemacht, im Möbelhaus übernachtet.
Oh, das klingt jetzt sehr sexy. Kommt da eine sexy Geschichte jetzt, Herr Kollmann?
Ich habe mich ein bisschen, es war ein bisschen unheimlich. Ja, ich bin nachts auf dem Weg zum Klo dem Security-Menschen begegnet und es war nicht so fein.
Ja. Jetzt mal wirklich?
Wirklich wahr. Ich habe bei meinem ehemaligen Radiosender haben wir in der Früh aus dem Möbelhaus gesendet und haben dann quasi mit Hörern übernachtet.
Ach so, das war abgesprochen.
Sie
haben sich nicht irgendwie
ich habe mich nicht eingesperrt. Nee.
Ah, okay.
Ja.
Ja,
also sowas wäre alles möglich.
Ja, auf jeden Fall wollten wir eigentlich nur senden. Wir wollen jetzt nicht irgendwie Musik auflegen und eine Nebelmaschine anmachen, sondern wir würden gerne senden.
Ja, wir würden gerne senden.
Weil ihr kennt das ja, dieses Prinzip.
Frau Hoffmann kommt gerne raus hier aus dem Sender mal woanders hin.
Aber wo wäre denn so richtig geil? Weiß
Malle.
Ich nicht, aus einem coolen Restaurant.
Einmal aus Malle senden. Aus dem Restaurant in Malle. Direkt am Meer.
Genau. Ja, auf jeden Fall kommen wir unterm Hammer und es ist für einen guten Zweck. Also er steigert uns 4 Stunden bei euch. Hauptsache ihr habt Getränke und LAN-Kabel.
Richtig.
Was anderes ist nicht so richtig wichtig.
Ja. Frau Hoffmann, ich habe den ultimativen Winterhack für Sie.
Was denn?
Ja. Wer bis 16 Uhr schläft, kann mit gutem Gewissen Glühwein zum Frühstück trinken.
Oh!
Ja, es wird dann nämlich auch schon dunkel.
Nicht schlecht,
oder?
Nicht schlecht.
Habe ich mir mal so überlegt.
Ich bin eh noch ein bisschen im Jetlag.
Ja, Frau Hoffmann, Sie waren in New York. Vielleicht für die Sendung nicht gehört haben, ganz kurz mal, wie war es? Hat es Ihnen gefallen? War es so kalt wie angekündigt?
Null.
Nee?
Es war viel wärmer als in Deutschland.
Mhm.
Und es war viel lauter.
Es war viel lauter.
Ja, genau so. Die ganze Zeit. Und man stellt sich die ganze Zeit vor, boah, irgendwo wird bestimmt ein ganz krasser Ganove gesucht und gefunden. Und dann dieser tolle Dampfrauch, der aus den Gullideckeln wirklich rauskommt.
So das wie aus dem Film,
schon
oder?
Schön.
Ja.
Ein bisschen wenig Tiere, außer ein paar sehr große Hunde im Central Park und ein paar graue Eichhörnchen.
Ja.
Mehr habe ich nicht gesehen.
Also haben Sie sich, Sie haben sich quasi nichts auch in New York geleistet, dass Sie mal kurz hinter schwedische Gitter gekommen sind? Kann ja mal schnell
passieren. Ich habe vorher nachgefragt, ob ich darf.
Ja,
ich habe vor dem Central Park gestanden und da war dann auch ein Polizeiauto und dann habe ich gefragt, so Leute, wie ist das denn jetzt bei euch? Bei euch ist das Kiffen ja jetzt legal, also ich dürfte mir jetzt hier vor Ihrer Nase einen Joint anzünden. Mhm. Dann guckt er mich so an, musste grinsen und hat dann gemeint, nee, jetzt nicht genau vor meiner Nase, weil wir sind hier im Park und da darf man nicht. Ansonsten schon. Ja, dann bin ich 5 Meter weiter weggegangen und hab mich gefreut.
Toll, also Sie haben es quasi mal abgesprochen.
Wäre in Bayern nicht möglich gewesen.
Das muss ein Traumurlaub für Sie gewesen sein, Frau Hoffmann. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, wir haben mich ausgetobt. Ich habe das schon mal für euch getestet.
Es ist, Frau Hoffmann, Folge 97, die letzte Folge für diese Staffel. Das heißt, das war es dann erstmal mit dieser Staffel.
97?
Wir sind erstmal durch, Folge 97.
Das ist doch scheiße, mit so einer Zahl aufzuhören.
Ja.
Hat sich nicht ergeben.
Hat sich halt nicht ergeben.
Das Jahr war zu kurz.
Wir können mal aufrunden auf 100. Folge 97. Und wir haben heute unseren allerletzten Gast für dieses Jahr. Und da wird's, muss ich schon mal so, ich habe ein bisschen reingeluchst ins Interview, schon mal ein bisschen, es wird schon ein bisschen schaurig, muss man sagen.
Schaurig, ja. Es geht nämlich darum, dass wir jetzt wirklich hinter Gittern gehen und zwar diesmal mit Thomas Galli. Er ist deutscher Jurist, Autor und er hat mehrere Jahre, war er Leiter von Strafvollzugs- und Justizvollzugsanstalten und sagt selber, Gefängnis bringt nichts.
Genau.
Warum? Das erzählt er uns jetzt.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Herr Kollmann, ich bin mir sicher, dass wir zwei zusammen so viel Dreck am Stecken haben, dass auch wir zumindest mal eine Nacht hinter schwedischen Gardinen verbringen müssten. Aber was vielleicht für uns ganz spannend klingt, ist für andere Alltag. Mit einem Ex-Häftling, der über 30 Jahre lang im amerikanischen Gefängnis saß, haben wir schon gesprochen. Jetzt mal mit einem, der auf der anderen Seite der Gitter steht. Thomas Galli. Er ist deutscher Jurist, Autor und hat selbst jahrelang Justizvollzugsanstalten geleitet, bis er sagte, das Leben im Gefängnis ist unwürdig und macht den Menschen gefährlich. Was er damit meint, verrät er uns jetzt. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Galli.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Herr Galli, bevor wir darüber sprechen, was in deutschen Gefängnissen schiefläuft, wie sah denn Ihr Alltag dort als Leiter damals aus?
Naja, der Alltag ist relativ durchstrukturiert. Also es geht früh immer los mit einer Konferenz, wo die Beamten dabei sind, die nachts Dienst gehabt haben und dann eben berichten, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab, dann geht es weiter mit, muss ganz viele Entscheidungen natürlich treffen als Anstaltsleiter. Man muss bei wichtigen Gefangenen, die bestimmte Länge von Freiheitsstrafen verbüßen, muss man als Anstaltsleiter entscheiden, ob sie zum Beispiel Lockerungen bekommen und solche Dinge. Und dann gibt es natürlich auch ganz viel Personalarbeit zu tun, wo es dann um Beförderungen und solche Dinge geht.
Schwerwiegende Entscheidung. 15 Jahre lang waren Sie Kriminologe, Psychologe, Anstaltsleiter, haben also auch intensiven Kontakt mit den Insassen gehabt. Umgeben von so vielen Schwerverbrechern, Vergewaltigern, Mördern, haben Sie da nicht morgens zwischendurch auch mal gedacht, so ganz manchmal, ich will da heute nicht hin, mir graut's von meinem eigenen Job?
Das Gefühl hatte ich eigentlich nie oder jedenfalls nur selten. Also man muss wirklich sagen, dass man in der Haft mit auch mit den allermeisten Inhaftierten ganz gut auskommt. Und oft ist es tatsächlich paradoxerweise so, dass diejenigen, die die schlimmsten Dinge getan haben, zum Beispiel Kinder sexuell missbraucht und umgebracht haben, dass die im Umgang, das hört sich komisch an, aber dass die im Umgang nicht unangenehm sind oder gefährlich sind oder so. Also insofern dieses Gefühl oder dass ich Angst hatte oder so, das war eigentlich nie da.
Okay. Wie haben Sie die Menschen dort generell erlebt? Also vor allem diejenigen, die vielleicht gerade erst inhaftiert wurden, sind die verzweifelt oder haben die sich selbst schon aufgegeben oder sitzen die einfach nur störe Zeit dort ab?
Es ist natürlich ganz unterschiedlich. Es gibt schon welche, die verzweifelt sind, vor allem wenn sie in Untersuchungshaft erstmal kommen und also gar nicht wissen, was kommt bei raus im Strafverfahren, wie lang werden sie möglicherweise inhaftiert. Oder auch Menschen, die zum ersten Mal überhaupt in Haft sind, das ist schon manchmal eine Verzweiflung am Anfang spürbar. Aber grundsätzlich ist es so, dass die allermeisten Menschen sich dann in irgendeiner Form darauf einstellen und damit dann auch umgehen können. Das heißt, wenn man jetzt in die Haftanstalten reingeht und sich mit Inhaftierten unterhält oder näher befasst, dann wird man jetzt nicht sehr viele sehr verzweifelte Menschen dort vorfinden, sondern die arrangieren sich schon mit der Situation dann.
Okay. Wenn Menschen eine ihrer Anstalten betreten haben, dann verloren die ja gleichzeitig nicht nur ihre Freiheit, meist auch ihren Job, vielleicht auch ihre Familie und Freunde. Wie versuchen Gefängnisse, so ein Zustand hinter Gittern trotzdem noch für den Menschen zu ermöglichen?
Ja, das ist eben aus meiner Sicht ein Grundproblem sozusagen von dieser Gefängnisidee, dass man einerseits ja nicht nur ein menschenwürdiges Leben auch für Straftäter sicherstellen will, sondern ja auch die Straffälligen dazu, sagen wir mal, ermächtigen will, künftig nicht wieder straffällig zu werden und ein eigenverantwortliches Leben zu führen und irgendwo auch sozial integriert zu sein. Und das beißt sich eben an vielen Stellen mit diesem Gefängnisgedanken. Also man muss sich bewusst machen, ich bin ja zum Beispiel hier in Augsburg jetzt als Anwalt tätig, vertrete da auch Inhaftierte in der Anstalt, die haben nur eine Stunde Besuch Im Monat. Das können Sie dann zweimal eine halbe Stunde im Monat. Das kann man dann zweimal eine halbe Stunde im Monat Besuch bekommen. Wenn jemand verheiratet ist oder Partnerin hat und Kinder hat, dann ist die Besuchszeit natürlich für die Familie schon aufgebraucht. Das heißt, er kann keine anderen persönlichen sozialen Beziehungen pflegen oder aufbauen oder erhalten. Also insofern ist das ein Grundproblem dieses Gefängnisgedankens, dass es eben gerade nicht zur Reintegration oder zur Integration beiträgt, sondern je länger so Haftstrafen dann dauern, es immer weiter zu einer Entfremdung eigentlich kommt von der Welt draußen. Mhm.
Sie haben in einem Fernsehinterview damals noch als Leiter gesagt, Sie würden die Straftäter freilassen, wenn Sie die Wahl hätten. Wieso ist das so? Wieso würden Sie sich dafür entscheiden?
Also das habe ich natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber ich stehe tatsächlich auch dazu. Also die Anstalt, die ich vor allem geleitet habe, Zeithain, das waren Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren, aber die meisten hatten so im Durchschnitt Freiheitsstrafen von 1 oder höchstens 2 Jahren zu verbüßen. Und dann muss man sich, uns waren in der Regel eben jüngere Männer, und dann muss man sich eben bewusst machen, na gut, nach 1 Jahr oder nach 2 Jahren werden die wieder entlassen und sind dann vollkommen in Freiheit und haben auch noch mehr oder weniger das ganze Erwachsenenleben vor sich. Also wenn ich die Sicherheit der Allgemeinheit wirklich fördern will und schützen will, dann muss ich doch Wege suchen, die möglichst langfristig dazu beitragen, dass die Menschen nicht wieder straffällig und rückfällig werden. Und da bringt aus meiner Sicht 1 Jahr oder 1,5 Jahre Haft relativ wenig. Im Gegenteil, oft führt es eben noch dazu, wie gesagt, dass Kontakte in Anführungsstrichen oder nicht kriminellen Menschen außerhalb der Anstalten, dass die zunehmend abnehmen und dass dann die Peer Group innerhalb der anderen Straffälligen gesucht wird und irgendwann besteht der Freundes- und Bekanntenkreis dann nur noch aus den anderen Inhaftierten und Straffälligen. Das sind alles Mechanismen, die eigentlich total kontraproduktiv sind. Das heißt, ich würde gerade bei diesen eher kürzeren Freiheitsstrafen versuchen, Wege zu finden außerhalb der Haftanstalten, wo man ja auch mit Menschen arbeiten kann und sagen kann, okay, du musst jetzt die und die therapeutische Maßnahme absolvieren, du musst die und die Schadenswiedergutmachung leisten, du musst auch natürlich möglicherweise eine Strafe hinnehmen, das kann auch daran bestehen mit elektronisch überwachten Hausarrest oder solchen Dingen. Aber wir versuchen jedenfalls, das gelingt sowieso nicht in allen Fällen, bei weitem nicht, aber wir versuchen mit dir so zusammen zu wirken, dass du langfristig möglichst nicht wieder rückfällig wirst. Und das war sozusagen mit dieser zugespitzten Formulierung von mir gemeint, mit diesem Wegsperren. Das geht unterm Strich sozusagen und langfristig gesehen aus meiner Sicht nach hinten los. Mhm.
Über die Alternativen, da sprechen wir gleich nochmal. Erstmal die Frage, also Gefängnisse ganz abschaffen, dafür sind sie ja nicht. Nee, das Leben in Gefängnissen ist aber nicht menschenwürdig. Okay, liegt das aber vielleicht auch an unserem Verständnis von Justiz? Also der Täter soll leiden und sich nicht auch noch eine schöne Zeit machen.
Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist die Grundlage auch unseres Strafrechts, ist die Vergeltung von Schuld oder Vergeltung von Unrecht. Und Strafe ist sozusagen die Zufügung eines Übels. Also das, wie Sie sagen, der Täter soll sich keine schöne Zeit machen, er soll ein Übel erleiden. Das ist sozusagen der Sinn und der Inhalt nach wie vor von dem, was wir unter Strafe verstehen. Und ich glaube, es hat auch in einem gewissen Sinn eine Berechtigung. Also es hat ja auch eine abschreckende Wirkung, wenn man weiß, okay, wenn ich das und das mache, dann muss ich selber ein Übel in Kauf nehmen. Insofern würde ich das sozusagen nicht ganz verdammen, diesen Vergeltungsgedanken. Aber ich würde halt schon dafür plädieren, dass wir den nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen, wie wir es derzeit tun, weil damit werden eben so eher zukunftsorientiertere Gedanken, eben der Gedanke, wie kann ich mit jemandem umgehen, damit er in Zukunft sowas möglichst nicht mehr macht, das wird da oft damit torpediert.
Mhm. Galli, wenn wir in der Zeitung oder im Fernsehen ein Verbrechen sehen, ja, mal als schlimmstes Beispiel zum Beispiel eine Vergewaltigung und ein Mord eines Kindes, dann möchte man doch persönlich den Täter wirklich leiden sehen. Also man will Vergeltung für die Opfer, man will Reue sehen, man möchte vielleicht, dass dieser Mensch wirklich in der Hölle schmort oder eben im Gefängnis. In Indonesien wird man dafür zum Tode verurteilt. Wäre das für manche Verbrecher, sagen wir mal so, die menschenwürdigere Strafe?
Zum Tode verurteilt zu werden aus Sicht des Täters, also würde ich sagen, nein. Es gibt natürlich auch da wieder, jeder Mensch ist unterschiedlich und es gibt ja welche, oder insbesondere gibt es ja einen, der auch schon seinem Fall in der Öffentlichkeit ist, der will eine Beihilfe, will staatlich unterstützt werden beim Selbstmord, weil er sagt, dass er kommt nie wieder in Freiheit und das ist für ihn nicht menschenwürdig, da will er lieber sterben. Das, glaube ich, ist eher die die Ausnahme, glaube ich schon, dass eine Todesstrafe noch viel schlimmer ist als unsere Strafen.
Mhm. Herr Galli, in einem Ihrer Bücher Endstation Knast, da beschreiben Sie die unfassbar schreckliche Tat eines Schwerverbrechers wirklich sehr genau. Also von bewaffnetem Raubüberfall, Kidnapping, mehrfacher Vergewaltigung und schließlich Mord. Viele würden ihn Monster nennen. Sagen wir, ein Mensch, der dank Ihnen eine Stimme aber auch bekommen hat. Ich zitiere ihn kurz. Ihr wollt das Gefühl haben, menschenwürdig zu handeln. Meine Würde kann ja nur ich definieren, nicht ihr. Die größte Würde liegt doch in seinem eigenen einzigartigen Willen. Deshalb habt ihr mich verurteilt, weil ich meinen Willen über den meiner Opfer gestellt habe. Den Willen, jemand anderem zu schaden, darf ich nicht ausleben. Das macht für mich Sinn. Aber meinen Willen, frei zu sein, mich frei zu bewegen, nicht. Wie viel Würde bleibt mir dann noch? Andere Frage, wie viel Würde steht einem solchen Menschen noch zu und wer darf diese Frage beantworten?
Also wir haben eben das gesamtgesellschaftliche Verständnis und auch das rechtliche Verständnis, dass jeder Mensch eine Menschenwürde hat, auch eben Menschen, die die Schlimmste getan haben und die eben letztlich anderen Menschen nicht nur ihre Würde, sondern auch ihr Leben genommen haben. Darauf gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine einfachen Antworten. Worum es mir jetzt bei dieser Geschichte von dem Menschen auch geht, das wäre zum Beispiel einer, wo ich auch sagen würde, der muss leider ja die Freiheit entzogen werden, auch bis zum Lebensende, einfach auch zum Schutz vor möglichen anderen Opfern. Aber es geht mir halt auch darum, die Frage zu stellen, und die Sie ja auch eben schon angesprochen haben, ist es wirklich noch menschenwürdig, auch bis zum Lebensende in Haft und in diesen engen Bedingungen sozusagen der Haft zu leben? Oder müsste man nicht, auch wenn man die Allgemeinheit schützen muss, andere Rahmenbedingungen schaffen für Menschen, die wirklich Jahrzehnte oder bis zu ihrem Tod dann die Freiheit entzogen wird?
Mhm. In Gefängnisanstalten werden die Insassen ja auch psychologisch betreut. Das haben sie auch getan damals. Und sie sagen im Nachhinein, diese ganzen Millionen Euro, die in die Therapien dieser Anstalten fließen, die könnten eigentlich auch anderweitig besser genutzt werden. Zum Beispiel bei der Prävention und bei der Opferhilfe. Sie haben ganz viele Verbrecher persönlich kennengelernt. Bei wem machen denn solche Therapien überhaupt Sinn und vor allem bei wem nicht?
Also der meiste Aufwand und wird ja betrieben oder das meiste Geld auch reingesteckt, gerade in die Schwerstkriminellen, also Menschen, die schlimmste Sexual- und Tötungsdelikte begangen haben. Und da machen aus meiner Sicht diese Therapien perfiderweise am wenigsten Sinn. Das sind ja auch nicht Therapien, die Betroffenen sich wünschen, sondern das sind ja auch keine Zwangstherapien im engsten Sinne. Man kann natürlich niemand in Anführungsstrichen jetzt hinprügeln zu so einer Therapie. Aber man sagt natürlich, okay, wenn du das nicht mitmachst und das nicht absolvierst und nicht erfolgreich, dann hast du keine Chance, entlassen zu werden. Also insofern ist es jedenfalls meistens eine Therapie gegen den Willen und betrifft eben auch aus meiner Sicht oft schwerst gestörte Menschen. Man muss ein gestörter Mensch sein, wenn man andere sadistisch missbraucht und umbringt und vergewaltigt und so weiter. Und da helfen eben keine Therapien. Und ich glaube, auch das muss man irgendwie mal einsehen und muss vielleicht auch ja den Mut haben, das ja so auch so auszusprechen. Und wie gesagt, wenn man es dann mal hochrechnet, was das im Einzelfall kosten kann, über Jahre oder teilweise Jahrzehnte, werden die Leute intensiv therapeutisch bearbeitet, dann muss man wirklich sagen, das Geld wäre wirklich besser bei Kindern, Jugendlichen und so weiter oder in der Prävention aufgehoben.
Mhm. Wenn Sie schon sagen bearbeitet, dann klingt das ja auch eher nach, passiv aufgezwungen.
Genau.
Mit dem Hintergrundwissen zu vielen Lebensumständen der Insassen, stellt man sich nicht auch oft die Frage, ja, so musste es doch kommen, war das denn nicht abzusehen? War das nicht schon vorprogrammiert, dass der Mensch Täter wird?
Ja, das ist eben mir wirklich in den über 15 Jahre dann im Strafvollzug tätig, fast bei jedem so dieser Gedanke eben gekommen. Da ist also unheimlich viel schiefgelaufen in Kindheit und Jugend. Und man weiß ja auch aus der Forschung, wenn da jetzt flapsig ausgedrückt viel schief läuft, heißt es nicht zwingend, dass man jetzt zum Straftäter wird. Also es gibt auch viele, die es schaffen, so aus irgendwelchen Gründen dann doch sozusagen die Schäden, die sie selber mitbekommen haben, nicht an andere weiterzugeben. Aber umgekehrt kann man sagen, gerade bei Straffälligen kommt es nie aus dem Nichts, sondern es gab da immer ganz, ganz viel, was vorher sozusagen falsch gelaufen ist. Und da gibt es natürlich keine Patentlösungen und man kann auch nie sagen, wenn das damals so und so gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Aber generell kann man schon sagen, dass die Chancen deutlich vergrößert würden, dass Leute keine destruktiven Gedanken oder Energien entwickeln, wenn man sie im Laufe ihrer Biografie anders behandelt und mit ihnen besser umgegangen wäre. Das heißt, auch so gesehen, ja, Prävention viel, viel sinnvoller ist als irgendwann die Repression, die Strafe.
Mhm. Wir haben mal nachgesehen, Herr Galli, die Mehrheit sitzt nicht wegen schwerster Straftaten im Gefängnis, sondern wegen kleiner Delikte. 50.000 Menschen werden pro Jahr eben für diese Einsatzfreiheitsstrafen inhaftiert, also zum Beispiel für Schwarzfahren oder Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sie sagen, mehr Sinn würde ein ganz anderes Modell machen, zum Beispiel gemeinnützige Arbeit leisten. Ist unser Strafsystem denn zu hart?
Ich denke, wenn man es vergleicht international, dann stehen wir schon sehr vergleichsweise gut da in einem positiven Sinne. Aber natürlich sind wir immer aufgefordert, auch uns weiterzuentwickeln. Und es ist ja, wie Sie sagen, wenn man sich überlegt, 50.000 Menschen im Jahr werden eingesperrt für Ersatzfreiheitsstrafen. Also das sind dann Menschen, die wegen Schwarzfahrens und ähnlichem zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die sie dann nicht zahlen können. Das betrifft 75%, davon sind arbeitslos, sind suchtkrank, 25% sind sogar obdachlos. Also es betrifft wirklich sehr, sehr überwiegend Leute aus finanziell auch sehr ärmlichen Verhältnissen. Und da ist unser Strafsystem aus meiner Sicht schon zu hart gegenüber den Betroffenen und auch sinnlos für uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, weil das ja auch erhebliche Kosten verursacht. Also da muss man nachdenken, natürlich über Entkriminalisierung, was zurzeit der Fall ist im Bereich von Cannabis, wird diskutiert. Und man muss eben nachdenken, was macht man mit Leuten, die zum Beispiel immer wieder schwarz fahren, dann muss man schon näher hinschauen. Wenn es wirklich absolute soziale Not ist, dann sind eher helfende Maßnahmen gefragt. Und natürlich muss man trotzdem auch ein Zeichen setzen und sagen, das geht nicht, die anderen zahlen auch. Und dann musst du halt, was weiß ich, den Bus reinigen oder solche Dinge. Aber jedenfalls dann die Menschen ein paar Wochen oder Monate einzusperren, das bringt überhaupt nichts.
Kommen wir mal zu solchen Dingen. Und eine Idee, von der Sie sprachen, die hat mich besonders interessiert. Also im Zusammenhang mit menschenwürdigem Leben für Verbrecher. Und zwar die Idee einer dorfartigen Unterbringung, woraus diese Menschen nicht flüchten, aber darin leben und arbeiten können. Ist das realistisch möglich und wird das vielleicht schon irgendwo an einer anderen Stelle weitergedacht?
Diese Idee fußt halt auf dem Gedanken, dass ich war ja auch lange eben in Straubing in Bayern in der Anstalt tätig, mit den Schwerstkriminellen, und da habe ich auch schon natürlich Menschen kennengelernt, wo ich sage, die sollten nicht wieder in Freiheit kommen. Und dann ist die Frage, ja, aber was macht man mit den Menschen? Und dann kam eben dieser Gedanke mit dieser Dorf- oder inselartigen Unterbringung, wo sie halt innerhalb von einem nach außen absolut gesicherten Bereich einigermaßen selbstständig und eben auch menschenwürdiges Leben gestalten könnten. Und es gibt ja so eine Gefängnisinsel, Bastøy in Norwegen, die hat zwar ein bisschen anderen Hintergrund, da geht es darum, dass die Leute, die Straftäter, die dort wohnen, irgendwann ganz in Freiheit entlassen werden sollen, sozusagen so eine Art Zwischenstufe. Aber sowas könnte man sich aus meiner Sicht auch vorstellen, eben für Menschen, wo man eben sagen muss, sie können nicht mehr in Freiheit. Wir haben natürlich keine so Insel in Deutschland, aber man könnte, wie gesagt, so eine Art Dorf sich vorstellen.
Mhm. Noch ein Modell wurde von Ihnen angesprochen, das fand ich auch sehr spannend. Restorative Justice, da geht es um den Täter-Opfer-Ausgleich. Wie sieht das in der Praxis aus?
Restorative Justice meint eben, dass es eher darum gehen muss, zu heilen, sozusagen Schäden wieder gut zu machen, und dass es auch darum gehen muss, die konkreten Opfer von Straftaten mehr in den Blickpunkt zu rücken. Wir haben ja in unserem System geht es ja eher darum, dass die Straftäter staatliche Regeln gebrochen haben und dann auch vom Staat bestraft werden. Und die Opfer geraten da oft in den Hintergrund. Und wenn man sich anschaut, gerade Opfer von Vermögensdelikten, die wollen natürlich vor allem, dass der Vermögensschaden wieder gut gemacht wird. Da hätte es also durchaus heilende Wirkung, wenn der Täter das wieder, und sei es auch über ganz lange Zeiträume, wieder gut macht, diesen Vermögensschaden, oder abarbeitet oder sowas. Aber auch bei Gewaltdelikten weiß man aus der Forschung, dass es durchaus heilende Wirkung für die Opfer haben kann, wenn sie sich mit dem Täter auseinandersetzen und wenn sie merken, er bereut wirklich, was er getan hat, er erkennt, was einem anderen angetan hat. Das kann durchaus heilende Wirkung haben. Und diese Ansätze, die finden bisher in unserem System noch viel zu wenig Berücksichtigung und ich finde, man sollte sie ausbauen.
Mhm. Herr Galli, kommen wir mal zum in Anführungsstrichen Happy End. Also so, wie fühlen sich denn die meisten so kurz vor der Entlassung? Was haben Sie da erlebt? Ist das sehr viel Angst vor der Gesellschaft, in der man jetzt lange nicht gewesen ist? Vielleicht hat man sogar die Einführung des Handys verpasst oder ist es sehr viel Vorfreude auf das, was jetzt kommt? Was haben Sie erlebt?
Es ist tatsächlich diese Mischung. Also es ist so, dass fast jeder entlassen werden will. Es gibt tatsächlich auch ganz wenige, die schon möglicherweise Jahrzehnte sitzen, die sagen, sie kommen draußen gar nicht mehr zurecht, sie wollen gar nicht mehr entlassen werden. Und wenn jemand eine lebenslange Freiheitsstrafe hat, dann kann er nur zur Bewährung entlassen werden, wenn er zustimmt. Aber die allermeisten, die wollen entlassen werden, sie kämpfen auch dafür, oft über Jahre und fiebern denen auch entgegen. Aber dann merkt man gleichzeitig auch die Angst tatsächlich vor der Freiheit, die natürlich umso größer ist, umso länger so eine Haftstrafe angedauert hat. Mhm. Und wie Sie sagen, es gibt tatsächlich die Fälle, die noch nie ein Handy im Besitz gehabt haben, nicht wissen, wie damit umzugehen ist, die Internet sich nicht auskennen mit diesen ganzen sozialen Netzwerken und. Und die natürlich auch wissen, wenn sie jetzt rauskommen, sie werden jetzt von der Gesellschaft nicht mit offenen Armen empfangen, sondern im Gegenteil, sie tragen ja diesen Makel des Ex-Häftlings da auch mit sich rum. Also man erlebt da auch ganz, ganz große Angst. Also es ist so ein zwiespältiges Gefühl.
Mhm. Galli, noch eine Frage zum Schluss. Man läuft sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben über den Weg. Sind Sie schon mal früheren Insassen nach der Haftentlassung eben über diesen Weg gelaufen? Was für ein Gefühl hat man da?
Bin ich tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen, ja. Einigen, nicht sehr vielen, aber einigen. Mit den allermeisten war es ein sehr positives Gefühl, weil ich auch schon mich bemüht habe, mit allen freundlich und menschlich umzugehen. Einer hat allerdings, der war offensichtlich sauer auf mich, der hat dann irgendwie mitbekommen von irgendeinem Zeitungsbeitrag oder so und dann hat er an mich angeschrieben und hat gesagt, ja, jetzt halten Sie da große Reden und fromme Sprüche und mich haben Sie in den Arrest gesteckt und so. Also der war jetzt nicht so ganz mir zugetan, aber ansonsten kann man sich ganz normal von Mensch zu Mensch begegnen und da besteht also keine Aversion oder Feindschaft. Mhm.
Dass Insassen Menschen sind, das kann man auf jeden Fall auch in all ihren Büchern nachvollziehen und nachlesen. Die können wir unseren Hörern auf jeden Fall schwerstens ans Herz legen. Herr Galli, unsere Spezialfrage zum Schluss. Was bedeutet für Sie Glück?
Also Glück ist für mich was man immer erst im Nachhinein erkennt und was man nicht erzwingen und noch nicht mal anstreben kann.
Wunderschöne Aussage. Vielen herzlichen Dank.
Herr Galli, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Also, Heavy Shit. Ich bleib brav, habe ich mir vorgenommen. Ich bleibe für den Rest des Lebens brav.
Solange, wie es noch Gefängnisse gibt, wisst ihr Bescheid. Ja.
Frau Hoffmann, kommender Freitag, es ist nicht nur die letzte Ausgabe unseres Podcasts hier für dieses Jahr, sondern am kommenden Freitag auch die letzte Hoffmann-Kommann-Radioshow. Und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Es gibt das große Hoffmann-Kommann-Weihnachts-Special am Freitag.
Ja?
Haben Sie schon wieder vergessen? Es ist ein langes Wochenende zwischen uns, ja, zwischen Freitag. Frau Hoffmann, am kommenden Freitag senden wir aus dem Wohnzimmer eins.
Oh ja! Gesagt, so, ja. Oh, ich hatte schon wieder ein paar Angstschweißkugeln in meinem Nacken. Ja. Was will Herr Kollmann diesmal wieder machen? Das große Special.
Das große Weihnachtsspecial. Wir senden
haben Sie einen Weihnachtsbaum?
Ich habe einen Weihnachtsbaum für Sie organisiert. Der ist ja sogar schon geschmückt, müssen Sie nicht mal machen. Was? Ich habe selbst...
Weil
das
ist ja doch voll toll von mir.
Ich habe höchstpersönlich die Lichterkette wieder auseinandergefriemelt. Es hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich sie wieder so hatte, dass man sie auf den Baum hängen kann. Ja. Wir werden Plätzchen backen.
Oh, Penisplätzchen. Ich muss den Teig noch machen.
Ich habe dem Gärtner schon Bescheid gegeben, dass er unten im Vorgarten ein bisschen Schnee räumen soll, denn da werden wir vielleicht auch mal wieder einen kleinen...
Weihnachtsbaum-Weitwurf machen.
Ja, das machen wir dann im neuen Jahr. Der will ja nur ein bisschen drinstehen.
Ach so, was machen wir dann los? Da unten?
Irgendwas fällt mir schon ein.
Ihr wisst Bescheid, Freitag wieder. Hoffmann in Gefahr.
Ja, und an dieser Stelle, liebe Podcast-Hörerinnen, liebe Podcaster, schön, dass ihr uns das ganze Jahr über begleitet habt. Was war Ihr Highlight
jetzt,
dieses Jahr?
Geil, das klingt jetzt wie so eine Jahresverabschiedungszusammenfassung.
Ja. Was war Ihr Highlight?
Das ist mir zu schmonzig.
Okay, gut.
Ich gehe jetzt.
Gehen Sie jetzt einfach.
Was war ein Moritz bleibt treu.
Der war letztes Jahr.
Ich machte immer noch.
Ja.
Weil dieses
Wen
Jahr.
Haben Sie denn angeschmacht? Rudi Czerny haben Sie einfach letztes angeschmacht, oder?
Der war aber erst vor kurzem.
Ja.
Was waren meine Haare? Ich weiß es nicht.
Wir sind auch schon fertig jetzt, Hoffmann.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf Ego FM.
Schöne neue
Ihr Hoffmanns, kommet, oh kommet doch all zur Sendung, ihr kommet am Freitag mit Schall.
Ich muss raus.